ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, die sind's im Winter fein. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Boah, ich habe immer noch nicht den Staub vom Sahara-Rand, das Sahara-Sand aus der Lunge.
Von wem?
Ich habe Sahara-Sand.
Sahara-Sand?
Ja, Sahara-Wand. Ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, letztes Wochenende. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl.
Du bist mein Sahara-Sand. Du gehst mir nicht mehr aus der Lunge, vom
Come
Autodach.
Komm mit mir in den Sahara-Sand.
Schön.
Ja. Aber du wusstest, auf was es sein sollte, ne? Parodie auf was?
Auf Abenteuerland von Pur.
Gut, ich wusste nicht, ob du das kennst, ob du die Band Pur überhaupt kennst.
Das war eine große Debatte, als ich noch bei SWF 3 war. Große, große Debatte. Wie soll man die jetzt finden? Womi Schmidt hat die damals, glaube ich, richtig eingestampft und gesagt, das geht nicht und das ist ganz schlimme Musik und so weiter. Aber in SWR 3 Land, wie das ja damals auch schon hieß, gab es einfach sehr viele Menschen, die ganz glücklich wurden durch die Musik.
Und da haben so viele Fans gehabt.
Unglaublich.
Ja. Unglaublich. Also echt krass. Ich weiß gar nicht, wie es denen jetzt geht, aber die gehen schon noch ab und zu mal auf Tour, glaube ich.
Ich meine, also, ich sehe ständig Plakate von denen.
Habe ich auch das Gefühl.
Das Logo hat sich einem so eingebrannt, oder?
Ja, habe ich auch das Gefühl. So, Katharina Stein hat uns geschrieben und sie bezieht sich auf diese große Knochenlücke, von der wir neulich gesprochen haben. Also Chirurgen, die einen Schädel öffnen, es wird jetzt nicht eklig, keine Sorge, müssen wir wieder aufpassen, haben damals von einem 4-Mark-Loch gesprochen, um dann so ans Gehirn ranzukommen, also etwas kleiner als ein 5-Mark-Stück. Und Katharina bezieht sich darauf, denn sie sagt, meine 5-Mark-Stück große Knochenlücke, über die möchte sie schreiben.
Die hat sowas?
Ja, sie hat sowas. Ich erinnere mich an das Geräusch, jetzt wird es dann doch ein bisschen. Aber wir gehen jetzt nicht ins Innere, es bleibt dann bei der Schädeldecke.
Aber auch das hilft kann vielleicht. Für manche Menschen nicht gut zu
Aber hören. Katharina hat es geschrieben, also es wäre jetzt auch nicht fair, das jetzt nicht vorzulesen.
Okay.
Das war jetzt eine Triggerwarnung.
Okay.
Ich erinnere mich an das Geräusch, als bei mir ein 5-Mark großes Loch in die Schädeldecke gesägt worden ist. Das Narbenbild sieht aus wie der Haken eines Kleiderbügels. Juni 77, ich war 6 Jahre alt und feierte den Geburtstag meiner Cousine. Wir haben wild durcheinander grüne Äpfel und Softeis gegessen. In der Nacht wurde es mir schlecht. Die ersten paar Male habe ich mich alleine übergeben, dann meine Mama gerufen. Am Hinterkopf spürte ich eine Beule. Sie wurde beschrieben wie ein halber Pfirsich. Meine Haare gingen mir bis zum Ellenbogen. 4 Tage später hatte ich am Abend vor der Operation meiner Puppe die Haare ähnlich geschnitten wie meine neue Kurzhaarfrisur. Bei mir wurde am nächsten Tag alles kahl geschoren. Die Puppe hat ihre Frisur heute noch. Das Geräusch des Elektroschneiders und vor allem der Säge, die mir das 5-Mark große Stück in den Hinterkopf gesägt hat, vergesse ich bis heute nicht und wurde bei eurer Sendung, bei eurem Podcast dann, wie war der Tagliebling, wieder ganz präsent. Damals lag ich alleine im OP. Die Eltern wurden nach der OP angerufen. Das Gespräch habe ich gehört, wenn auch nicht verstanden. Diagnose: gutartiger Tumor. Die 4 anderen Kinder, mit denen ich die 3 Wochen in der Kinderklinik in Freiburg war, sind innerhalb von 12 Monaten verstorben. Sie hatten keinen gutartigen Tumor. Die Knochenlücke sollte zuwachsen. Wenn ich mal 18 Jahre alt bin, dann sei das dicht. Dem war nicht so. Somit gab es den Plan, mit Knochensplittern aus der Hüfte die Lücke im Alter von 16 Jahren zu schließen. Als großer Die Toten Hosen-Fan fand ich den Gedanken mit rasiertem Kopf und einer Strähne cool. Doch dann wurde die OP abgesagt, es sei zu riskant. Ab Juni 77 war ich also ein Risikokind und wurde im September 77 mit Glatzkopf und Sonnenhütchen eingeschult. In meiner Kindheit und Jugend durfte ich weder Rollschuh fahren, Skifahren, vom 3-Meter-Brett springen, Handball spielen, mich mit meinen 3 großen Brüdern prügeln. Ich musste mit Leichtathletik aufhören, da die Sprünge zu heftig waren und so weiter. Zum Schuljahresbeginn gab es den Appell, dass man mir nicht auf den Hinterkopf klopfen darf. Damals waren Kopfnüsse noch in. Ich habe es überstanden und war froh, als es endlich Skihelme für alle gab. Doch dann kam der 23. April 2015. Diagnose Lymphdrüsenkrebs, Morbus Hodgkin, 4a. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schulterlanges Haar. Diese Chemotherapie ist eine sehr heftige. Nach 10 Tagen begann der Haarausfall. Mein Partner hat mir den Langhaarrasierer in das Unispital Basel gebracht. Seine Kinder durften mir eine Glatze rasieren. Ich wollte nicht mit Haarbüscheln im Bett aufwachen. Nach ein paar Wochen Chemo, es sind alle Haare überall ausgegangen, waren wir Pizza essen. Ich bemerkte, dass Kinder hinter mir standen und hörte sie murmeln, bei der Frau bewegt sich das Gehirn.
Oh Gott.
Ich weiß, der Satz ist alleine so.
Oh Gott.
Bei der Frau bewegt sich das Gehirn.
Oh Gott.
Ich fasste an meine Schläfe und stellte fest, dass ich oben ohne unterwegs war. Also weder Perücke noch Mütze.
Ah, okay.
Mein Partner dachte, ich hätte das wegen der Hitze mit Absicht gemacht. Die Kinder haben das richtig beobachtet. Wenn man eine 5-Mark-Stück große Knochenlücke hat und einen Glatzkopf, dann sieht man das Schlagen des Pulses.
Nein. Okay.
Ich habe mich mit dem Loch im Schädel arrangiert. Der Friseur drückt manchmal zu heftig. Und neulich bekam ich einen Ellbogen ab. Das ist dann wie eine kleine Gehirnerschütterung.
Oh,
doch ich lebe und ich genieße das Leben. Dank eines enormen Lebenswillens und dank der Onkologie am Unispital Basel und den geliebten Mitmenschen in meiner Nähe. Ich höre euch meistens im Bett und kann manchmal vor Lachen nicht einschlafen. Danke für all die inspirierenden Beiträge und auch die tollen Geschichten aus der Welt der Lieblinge. So wie heute. Das ist Katharina.
Ja, Wahnsinn. Warte, ich habe jetzt
Katharina,
ganz viel
Entschuldigung, nicht Katrin.
Katharina. Ich muss, was war denn da? Also ich habe total Gänsehaut. Warte. Kein Sport, Elektro.
Ey, bei der Frau bewegt sich das Gehirn.
Bei der Frau bewegt... Nee, aber was war es denn noch? Ach so. Sie hat sich übergeben, ne? Also nach dieser grüne Äpfel-Dingsbums. Ne?
Da kann, ja, so. Das hatte dann mit dem Tumor zu tun.
Nicht, nein. Ich glaube, dabei haben sie das dann... Ach so, dass sie sich deswegen übergeben.
Ja, weil sie feierten ja, sie war ja 6 Jahre alt und dann haben wir den Geburtstag der Cousine gefeiert. Und da hat sie diese Beule gespürt, nicht diesen halben Pfirsich. Und ich denke mal, deswegen sind sie dann zum Arzt gegangen.
Ja,
und das ging dann sehr schnell, 4 Tage später.
Ob vielleicht beim Übergeben, ne, ob dann jemand ihr auch die Haare gehalten hat und gemerkt hat, was hast denn du da für einen Knubbel? Pfirsich, halber Pfirsich groß ist
ja,
schon recht groß.
Pfirsich.
Knubbel entdeckt beim Haare halten oder gedacht, Alter, wie viel kann man eigentlich sich übergeben? Ihr habt doch nur, in Anführungsstrichen, die Äpfel gegessen und das Dingsbums. Da kommt ja immer mehr raus. Ist ja auch schlecht oder so. Ne, das kann ja auch ein Symptom gewesen sein und daraufhin dann die Untersuchung. Das
aber in dem Fall, die
verstanden.
Mama kam ja dazu und ich vermute, die hat es dann gesehen.
Okay.
Dann haben sie es ja festgestellt. In der Sekunde, 4 Tage später, wurde dann operiert.
Ja.
Genau.
Ach, was für eine Geschichte.
Ich weiß, Katharina. Ja, daran fühlt sie sich erinnert. Oh, du hast übrigens auch eine Einladung bekommen.
Ja.
Wenn du mal Lust hast, bei der Gehirn-OP dabei zu sein.
Von wem?
Sollte ich übermitteln, vom Professor in Karlsruhe aus der Klinik. Also falls du mal Lust hast.
Oh, wow,
du klangst nämlich sehr interessiert, hat er gesagt.
Ja, ja, ich war interessiert. Ich weiß noch nicht, warte mal, kann ich da hingucken? Ich kann ja nicht so gut hingucken, wenn...
Sebastian Vettel war auch schon mal dabei und hat zugeguckt.
Also Sebastian Vettel und ich sind praktisch Freunde, aber wir sind uns noch nie begegnet, weil wir für unsere Doku, wir können auch anders, telefoniert haben. Und das Telefonat haben wir natürlich gefaked, ne? weil er an einem anderen Tag gedreht hat als ich. Aber ich habe meinen Part gedreht und er seinen. Und MitarbeiterInnen im Hintergrund mussten dann seinen Text praktisch reinlesen. Das zum Thema schlecht gespieltes Telefonieren. Musste. Auch daraufhin kann man das gerne nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob die Doku noch in der Mediathek ist, aber da habe ich mit Sebastian Vettel telefoniert, beziehungsweise ich habe es mir vorgestellt. Ja. Und als ich dann später die fertige Doku gesehen habe, fertig geschnitten und mit ihm telefoniere, habe ich auch so gedacht, das glaubt mir auch kein Mensch. Und wie muss das sich für den anfühlen? Der so, mit wem soll ich telefonieren? Antje Kennlecke? Wer? Antje Kennlecke? Der muss doch gedacht haben, was ist denn das für eine Uschi? Und ich habe gedacht, oh Gott, Sebastian Vettel. Ja. Der ein super Typ ist, der einfach wirklich ein Spitzentyp ist. Also alles, was ich jetzt so mitbekommen habe. Hast du mit dem schon mal gesprochen?
Nein, kenne ich nicht. Auf jeden Fall dieses Projekt.
Der war auch, der hat auch, der hat auch deinen blauen Kittel?
Der hat einen blauen Kittel bekommen, genauso wie ich. Absolut, den blauen OP-Kittel, Gehirnchirurg für einen Tag, so heißt ja dieses Projekt. Natürlich, auf jeden Fall.
Okay.
Ja,
also da würdest du nochmal mitkommen, damit ich...
Ja, definitiv.
Aber wenn einer umkippt, wird man doch aufgefangen, oder?
Ja, das schon, da kannst du auch rechtzeitig rausgehen. Außerdem kippt keiner um. Es ist noch kein Augenblick.
Ja, weil es so, weil du sagtest, es sei ja so eine kleine Baustelle eigentlich. Das ist ja jetzt nicht ein aufgeschnittener Bauch, sondern das ist ja wirklich klein, klein, klein.
Mhm. 4 Mark, 4, 5 Mark, 4, 5 Mark Stück war das in dem Fall. Ja. Also, nur falls du mal Interesse hast.
Danke.
Ist nämlich aber spannend.
Warte mal, das ist in Karlsruhe, ne?
Interessant, Karlsruhe.
Ich bin in dem nächsten Karlsruhe. Ich nehme was auf dort in meinem Lieblingsstudio.
Oh, wie cool ist das denn? Das wusste ich noch gar nicht.
Nee, das ist auch ganz frisch. Das könnte ich ja wirklich verbinden.
Aber es ist ja nicht jeden Tag. Es ist nur einmal im Monat.
Ach so, ah, sorry.
Genau, okay. Also es müsste schon an dem Tag sein.
Okay.
Ja. Super. Daniela Hammer. Mhm. Ah, das ist auch eine Geschichte.
Die heißt
Leute.
Daniela Hammer?
Die heißt, die heißt einfach nur Daniela.
Und du hast ja Daniela Hammer. Im Sinne von haben wir.
Ich habe ein bisschen bayerisch gesprochen, gell? Die Dani.
Die Dani haben wir.
Ja.
Jetzt hatten wir erst die Katharina, jetzt haben wir die Dani.
Ja, hat der Klima. Hat der Klima.
Was ist das? Was ist das?
Hans-Werner Olm mit seinem Sketch, wo er beim Autokauf ist. Hat der Klima.
Wo ist denn Hans-Werner Olm jetzt?
Weiß ich nicht genau. Du hast mal früher mit dem eine Fernsehsendung auch zusammen gehabt.
Das heißt ganz viel, aber 2 Jahre haben wir zusammen eine Sendung.
Ja, wo ist Hans-Werner Olm?
Er
fragte mal nach.
Ich weiß, dass er zum Schluss immer so ein bisschen wütend war, weil er den Eindruck hat, und das haben manche männliche Komiker, dass man nicht wertschätzt, wie großartig man ist. Und Hans-Werner ist ja wirklich, wirklich toll gewesen. Ich mochte einige von seinen Sachen wirklich gern. Aber da war er so ein bisschen, warum sieht denn niemand, wie klasse ich bin? Und warum stehlen mir Leute Gags? Also es gibt ja auch so Gag-Diebstahl, ne, in der Comedy-Szene oder Figurendiebstahl oder whatnot. Da habe ich Gott sei Dank überhaupt nichts mit zu tun. Das schnalle ich alles gar nicht. Aber der hat, das weiß ich, dass das bei Hans-Werner ein Thema war. Ach, das ist Hatter.
Hatter Klima, das ist wirklich ein legendärer Sketch, wo er immer um das Auto rumläuft. Das ist richtig assig. Hatter Klima.
Lustig. Wo ist Hans-Werner Olm? Okay, also Daniela.
Okay.
Daniela Hammer.
Daniela, ja. Übrigens, ich sag mal, meine dichteste Connection zu Sebastian Vettel, bist du jetzt, weil du schon mal mit ihm telefoniert hast?
Du kannst auf mich aber nicht bauen, ich weiß nichts
aber
über den.
Aber bisher war es der Kabarettist Frederik Hormuth, auch großer David Bowie-Experte, der hat auch einen David Bowie-Podcast, denn der wohnt auch in Heppenheim, wo auch die Oma von Sebastian Vettel wohnte. Und die hat, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, wahrscheinlich nicht mehr. Und die hat, glaube ich, noch mit 90 mal begeistert Formel 1 geguckt und war bekannt immer nur als die Formel 1-Oma.
Ach komm.
Irgendwann ist Vettel ja auch mit dem Formel-1-Wagen mal durch Heppenheim durchgefahren, vor vielen Jahren.
Geht das auf einer normalen Straße?
Vielleicht wurde abgesperrt.
Ist der nicht auch zu laut? Ist das nicht Geräuschbelästigung?
Gut, aber manche Autos fahren auch hier bei uns durch die Straßen.
Bei uns
wie
auch.
Wie mit einem kaputten Auspuff und da denkst du auch,
absichtlich.
Ja, eben,
nicht absichtlich. Nicht kaputter Auspuff. Achso, ja, das meintest du? Das verstehe ich auch nicht. Wie können denn Leute absichtlich ihr Auto laut machen? Wie bescheuert ist das denn, oder?
Ja gut, also, für uns beiden ist es einfach nur nervig und wir sagen, das klingt so nervig und so kacke. Und die kriegen einen Orgasmus, wenn sie einfach dieses oder wie auch immer man das macht. Also es war jetzt so ein sehr angenehmes Geräusch, es geht aber auch auf unangenehm. Mhm. Und weißt du, für die ist das Musik, ne? Ja, okay. In den Ohren. Und das finde ich dann ja wieder ganz witzig, diese Leidenschaft alleine für so ein Geräusch.
Aber ich denke mir so oft, wenn die dann so laut sind, da denke ich, sind das Menschen, die nicht mal sagen, könnt ihr bitte mal kurz ein bisschen ruhig sein? Mögen die einfach generell Lautstärke oder mögen die nur diesen einen Sound?
Nein, das Problem ist, bei den meisten ist es so, dass die so viel Geld für den Spoiler ausgegeben haben, dass sie den Auspuff nicht mehr reparieren können. Und deswegen sind diese Auspuffs so laut, weil sie einfach das ganze Geld für Tieferlegen und für Spoiler und sowas ausgegeben haben.
Ach so.
Ja. Ach so.
Ist es ein Witz oder ernst?
Witz.
Ach so. Ich raff ja gar nichts. Warte, wie? Nee, mir ging es doch um was ganz anderes, Mann. Mir ging es darum, ob das Menschen sind, die einfach diesen Sound so mögen.
Ja,
aber ansonsten, wie wir alle, auch manchmal gerne Ruhe genießen.
Mhm.
Weißt du, wenn Leute ins Kloster gehen oder sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen spazieren gehen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe. Oder diesen Wunsch haben wir doch eigentlich alle. Und ob die den nicht haben?
Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, die hören in diesem Röhren, in diesem Auspuffgeräusch, die hören wahrscheinlich irgendwie, wie irgendwie der Viertakter da schlägt. Und oh, hör mal, mit welcher Regelmäßigkeit der Viertakter da so gerade seine kleinen Geräusche macht.
Ja, komm. So, also nur weil wir es nicht verstehen, ist es ja nicht falsch.
Genau, ne? So, also, pass auf, Daniela. Hallo, ihr lieben Leute. Vielleicht ist ja diese Geschichte interessant für die Lieblinge. Mit 8 Jahren bin ich gemeinsam mit meiner 2-jährigen Schwester. Also es ist Daniela, die hört uns erst seit kurzem.
Okay.
Und hat aber gleich gemerkt, diese meine Geschichte könnte vielleicht für euch alle interessant sein.
Okay. Mhm.
Und ich kann nur sagen, Daniela, ein
Volltreffer.
Ja. Mit 8 Jahren bin ich gemeinsam mit meiner 2-jährigen Schwester in eine Pflegefamilie gekommen, weil meine Mama aufgrund ihres Alkoholismus nicht mehr ausreichend für uns sorgen konnte und sich darum an das Jugendamt wandte. Das ist schon mal toll, dass die Mutter von alleine sich an das Jugendamt gewandt hat.
Mhm.
Ne, wirklich, wirklich toll. Da ich trotz unserer widrigen Lebensumstände gut erzogen war, siezte ich die Pflegeeltern beim Kennenlernen und auch die Tage, Wochen und Monate danach. Ich wartete darauf, dass mir die Pflegeeltern sagten, ich könne du zu ihnen sagen. Aber das geschah nicht. Nicht nach Tagen, nicht nach Wochen, nicht nach Monaten und nicht nach Jahren. Je älter ich wurde, umso peinlicher wurde mir das Siezen und die Ansprache mit Frau und Herr. Mit der Pubertät wurde es mir so peinlich, dass ich immer mehr vermied, die direkte Anrede zu verwenden. Aber viel reden miteinander kann man dann nicht mehr. Unser Verhältnis wurde immer schwieriger und ich fühlte mich nie wirklich dazugehörig, sondern eher wie ein lästiges Beiwerk und so weiter. Meiner kleinen Schwester, die schon nach kurzer im Gegensatz, glaube ich, meint sie zu meiner kleinen Schwester, die schon nach kurzer Zeit Mama und Papa zu den Pflegeeltern sagte. Na klar, die war 2.
Mhm.
So blieb es beim Sie, bis ich mit 16, also nach 8 Jahren, zurück zu meiner Mama zog, die inzwischen trocken war, den Hauptschulabschluss, die mittlere Reife und das Fachabitur nachgeholt und erfolgreich eine Erzieherausbildung absolviert hat.
Wow, was für eine
allein in diesem Satz kriege ich wirklich Gänsehaut und Tränen, weil das einfach so schön ist. Dieser eine Satz erzählt eine so unglaublich tolle Geschichte.
Ja.
Ne? So, sie alle wieder zurückgezogen. Viele Jahre lang hatte ich dann quasi gar keinen Kontakt mehr zu der Pflegefamilie und wollte auch keinen mehr. Nur durch meine Schwester, die in der Familie verblieb, erfuhr ich immer mal wieder, wie es den Pflegeeltern erging. Mit 30 Jahren lernte ich über das Internet einen Mann kennen und verliebte mich in ihn. Er wohnte in der gleichen Stadt wie ich. Er war aus dem Norden ins Rheinland gezogen und arbeitete als Ingenieur in einem winzigen Ort in einer kleinen Firma. Es war der Ort, in dem ich 8 Jahre in der Pflegefamilie gelebt hatte. Und in der besagten Firma arbeitete auch der leibliche Sohn meiner ehemaligen Pflegefamilie.
Mhm.
Wie klein bitte ist die Welt,
schreibt
sie. Da lerne ich jemanden im Internet kennen und er arbeitet ausgerechnet in der Firma, in der der Sohn meiner ehemaligen Pflegefamilie arbeitet. Nun ja, so erfuhr ich dann über meinen neuen Partner auch immer mal wieder, wie es der Pflegefamilie geht. Und zum 25-jährigen Firmenjubiläum begleitete ich meinen Partner in diese Firma und stieß das erste Mal auf meinen Pflegebruder nach über 15 Jahren. Es war uns beiden sichtlich peinlich. Wir wussten nicht, was wir sagen sollten, denn auch unser Verhältnis war nie besonders gut gewesen.
Aber was heißt Pflegebruder? Sondern
das war der echte Sohn, der leibliche Sohn von den Pflegeeltern.
Ihr Pflegebruder, sondern ihr.
Ja, eigentlich kein.
Der Sohn ihrer Pflegeeltern.
Genau so.
Okay, verstehe.
Also der leibliche Sohn ihrer Pflegeeltern.
Verstehe. Mhm.
Es war uns beiden sichtlich peinlich, wir wussten nicht, was wir sagen sollten, denn auch unser Verhältnis. Mein Verstummen bezog sich nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf die Söhne. Es gab 2 leibliche Söhne.
Oh, okay.
Wieder einige Jahre später begab sich folgende Situation. Ich ging mit meinem Partner durch unsere Stadt, wir wollten ein Eis essen. Und wer saß da im Eiscafé? Meine Pflegeeltern.
Oh nein.
Normalerweise hätte ich so getan, als hätte ich sie nicht gesehen, weil ich ja nach wie vor keinen Kontakt wollte. Aber mein Partner, der die beiden auch kannte, weil er deren Sohn in der gleichen Firma arbeitete, ging ganz unbedacht auf sie zu, blieb stehen und sagte, hallo, wie geht's euch? Und sie fingen an, sich mit uns zu unterhalten. Sie sprachen mich wie eh und je mit du und meinem Vornamen an. Und ich tat, also sie haben sie ja immer schon geduzt, nur andersrum nicht.
Ja.
Und ich tat, was ich mich als Kind niemals getraut hatte.
Zurückgeduzt.
Ich duzte sie ebenfalls.
Oh.
Ich sprach sie mit ihren Vornamen an und duzte sie. Und sie schien nicht mal irritiert oder verwundert darüber.
Ach komm.
Aber für mich war das ein wichtiger Schritt, auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Nicht mehr das Kind, das sich nicht wagt, du zu sagen, weil es doch fremde Erwachsene waren. Das Du, das mir so viel bedeutet hätte, um als Teil der Familie wahrgenommen zu werden, dazu zu gehören, erwünscht zu sein. Das Du, das meine kleine Welt verändert hätte. Mhm. Klammer auf, man muss dazu wissen, die Pflegefamilie wollte damals ein Kind aufnehmen. Am liebsten ein kleines Mädchen. Das Jugendamt hatte sie dann überredet, nicht nur meine zweijährige Schwester aufzunehmen, sondern auch vorübergehend mich, bis meine Mama zurückkäme aus der Suchtklinik. Danach würde ich ja zurückkehren zu ihr, denn ich hätte ja mit 8 Jahren schon so eine enge Bindung zu meiner leiblichen Mutter. Aus diesem vorübergehend wurden dann ja die schon geschilderten 8 Jahre. Heute weiß ich, dass meine Pflegeeltern nicht böswillig und bewusst handelten, als sie mir das Du nicht anboten. Sie waren handfeste, aber eher einfache Leute vom Land und machten sich wenig Gedanken um solche Dinge. Und irgendwann fiel es ja auch keinem mehr auf, das von mir nicht mehr ausgesprochene Sie. Nur, dass ich immer stiller wurde, mich immer mehr in mich zurückzog. Heute bin ich selbst zweifache Mutter. Wann immer meine Kinder erstmalig Besuch von Freunden bekommen, ist das Erste, was ich sage, hallo, ich bin Daniela und du kannst Du zu mir sagen.
Oh.
So, das ist meine kleine Geschichte von dem Du, das meine kleine Welt verändert hätte. Alles Liebe, allen Lieblingen da draußen von Daniela.
Wow, Daniela.
Oh Gott, das ist wieder so eine schöne Geschichte. Aber das ist wieder so toll.
Wow.
Oh, ey, Leute. Und diese Dankbarkeit, die man verspürt für solche Geschichten, die einem einfach auch so viel erzählen.
Oh. Ja, und wie du gesagt hast, das ist ja, ist alles sehr bewegend und sehr berührend, aber wie großartig das ist, dass es da jemand geschafft hat, nämlich ihre leibliche Mutter, die Sucht in den Griff zu kriegen, zu bekämpfen und zu beenden. Wobei, ne, da muss man ja auch aufpassen, glaube ich, mit der, wie man sich da ausdrückt, ob die Sucht noch irgendwie in einem wohnt, man sie nur einfach im Griff hat. Aber was für eine schöne Geschichte, dass sie dann zur Mutter zurückkehren konnte. Ne? Jetzt frage ich mich natürlich, was mit der kleinen Schwester ist. Die ist ja länger bei der Pflegefamilie geblieben, richtig?
Na gut, ja. Aber gut, die ist jetzt ja auch schon Mitte 20
aber
ungefähr.
Hat die, ach,
oder noch viel. Oder
hat
mittlerweile
die denn
noch viel
die
älter.
Pflegeeltern auch gesiezt?
Nee, die ja nicht.
Okay,
weil die ist ja als Zweijährige.
Die war kleiner.
Die ist
ja, okay.
Automatisch mit Du aufgewachsen. Dann hat ja auch Mama und Papa zu denen gesagt. Ne?
Ja, okay, stimmt.
Also von daher, als Zweijährige. Ne? Konnte ja noch nicht mal sprechen. Und dann,
okay.
So, Gabriele hat geschrieben, aus dem Norden, aus dem hohen Norden in Kiel. Mhm. Und ganz kurz, als ich heute meinen Balkon bienen- und hummelnfreundlich hergerichtet habe, mit dem Aussehen entsprechender Blumen, wir hatten neulich drüber gesprochen, ne, die brauchen unsere Blüten, wir können auch ein bisschen nachhelfen. Mit ein bisschen Zucker auch manchmal, wenn sie zu schwach sind.
Zuckerwasser?
Mhm. Ja, kam mir doch euer Podcast mit den Hummeln in den Sinn. Hier mal was zum Schmunzeln. Hummeln heißen auf Plattdeutsch Plüschmoors, also Kuschelpopo.
Genau.
Das ist so süß, sagt sie, für die kleinen kuscheligen Hummelchen.
Moors.
Guck mal, ja, Plüschmoors, auf Norddeutschland, auf Plattdeutsch
süß.
Wahrscheinlich. Plüschmoors, Kuschelpopo.
Mhm.
Ist lustig, ne, für
den
Hummel. Einfach Kuschelpopo. Ein Tipp noch, sagt sie, bei der Loki-Schmidt-Stiftung können insektenfreundliche Blumensamen gegen eine Spende bestellt werden. Und die Homepage enthält auch noch viele interessante Berichte. Guck mal, Loki-Schmidt-Stiftung.
Ah, von Helmut Schmidt, die Frau, die ja immer schon so einen Hang hatte zu den zur Natur.
Ja.
Ah, interessant, okay.
Ja. Okay,
ich habe von Mareike auch so eine Kugel geschenkt bekommen. Mareike
am ersten, ne,
genau.
Mhm, ja.
Ich hatte jetzt schon zum zweiten Mal den Eindruck, das war es jetzt erstmal mit den Lesungen, ne, weil Ostern auch vorbei ist und das ist ja immer so ein bisschen die Zeit, in der man vielleicht in den kleinen Kindern Häschengeschichten vorliest. Und wir haben uns dann Geschenke gemacht und sie schenkte mir eine Originalzeichnung von ihr, ein ganz schönes Nachtbild mit einem Fuchs drauf, also da drehe ich ja durch. Und so eine kleine Kugel, und das ist auch so eine Samenbombe, ja? Die sollst du irgendwo hinwerfen.
Ja.
Und dann weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die Anleitung noch nicht gelesen. Die steht auf der Rückseite, muss ich noch lesen.
Das würde ich gerne zusammen mit dir machen, ey.
Was denn? So ein Ding werfen oder lesen?
Ja, lesen, gucken, wie man es macht und dann auswerfen.
Soll ich das so? Ich weiß nicht, wo es gerade ist. Es ist unten in der anderen Tasche, super. In meiner Scherentasche.
Ja. Ja, okay. Also falls du es noch nicht gemacht hast, dann mache ich es, wenn ich bei dir bin.
Ja, gut, super, cool. Machen wir zusammen. Ja, Loki Schmidt, Dings und
Sehen. Also, schönes Geschenk.
Okay.
So. Wir haben auch über Bienen philosophiert, klar, und über die speziellen Honigsorten. Evelyn Jeske hat sich auch nochmal gemeldet. Ich hatte einen Kollegen, der Bienen hat und auch selber Honig herstellt. Die unterschiedlichsten Sorten von seinem Honig durfte ich kennenlernen. Wald- und Blütenhonig, Tannenhonig, Rapshonig, Akazien, Löwenzahnhonig, Rapshonig und so weiter und so fort. Und auch Familie und Freunde waren immer ganz wild drauf, wenn ich von Wolfgang ein Glas flüssiges oder cremiges Gold mitbrachte. Auch hörte ich ihm immer gerne zu, wenn er so liebevoll von seinen Bienen sprach, denn das war für mich, so wie für euch auch, völliges Neuland. So erzählte Wolfgang auch, dass er seine Völker regelmäßig in Urlaub schickt, beziehungsweise fährt. Zu bestimmten Zeiten stellt er die Bienenstöcke in verschiedene blütenreiche Gebiete auf und bietet somit ganz gezielt immer neue Angebote an Nektar und Pollen. Die Reise der Bienen beginnt immer spät abends, wenn es dunkel ist, weil sie dann in ihren Stock zurückgekehrt sind. Am nächsten Morgen wachen sie dann in einer neuen Umgebung auf.
Nein. Ja. Aber für wen ist das jetzt gut? Weil die Bienen auch Bock haben, mal was anderes anzufliegen oder weil denn der Honig anders schmeckt?
Ich denke auch, weil nur so kannst du ja irgendwie mal, dann ist da ganz viel Raps, dann weiß er, fliegen die zum Raps, dann gibt's Rapshonig. Ja. Oder dann sind lauter Tannen, dann sind Tannenhonig.
Das war ja der Schocker letzte Woche, dass du sagtest, Bienen seien einfach faul und die haben gar keinen Bock zu gucken, oh, wo gibt's denn noch was Feines. Die fliegen einfach nur so ein paar Meterchen.
Genau, die fliegen genau dahin, wo am nächsten was zu holen ist. Und deswegen kann man auch nur sagen, dass es überwiegend Kastanienhonig oder überwiegend Tannenhonig. Und so kann er gezielt unterschiedliche Honigarten herstellen. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ich habe mir die Bienen auf Reisen dann immer mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken vorgestellt. Könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen, weil ihr auch ein bisschen Jack seid, sagt Evelyn. Auch das sehr, sehr schöne Geschichte. So.
Hast du Geschichte gesagt?
Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Du kannst das wirklich. Kann das
der Mantel der Geschichte. So. Dann noch ganz kurz von Kurt dem Igel. Wir sind heute sehr, sehr naturbeflissen.
Schön.
Tanja Felten möchte uns von Kurt erzählen. Im Dezember, sagt sie, haben wir auf unserer Wiese einen Igel gesehen, der sich an einem Mehlwurm aus dem Vogelfutter bediente. Kurz nachgedacht fiel mein Mann und mir auf, dass es doch irgendwie zu kalt ist für Igel und dass diese eigentlich schlafen sollten. Kurzerhand sind wir auf ihn zugegangen und er ließ sich ohne großes Eingeigle aufnehmen. Wir trugen ihn ins Haus und setzten ihn in eine Kiste. Er sah aus wie ein junger, kleiner, mickriger Igel. Wir waren zunächst überfordert und versuchten, jemanden zu erreichen, um festzustellen, ob wir ihn überhaupt aufnehmen sollten. Ich erreichte einen Verein und die Frau holte weit aus und gab uns die Anweisung. Wir sollten sofort handeln und versuchen, ihn zu füttern. Bis zu dem Zeitpunkt ging ich, obwohl Waldorfschülerin und eigentlich naturbezogen, davon aus, man müsste ihn mit Obst und Gemüse füttern. Was für ein Schwachsinn. Sie sind die reinen Fleischfresser und Obst schadet ihnen massiv.
Ich denke immer, die brauchen Eigelb. Ich habe irgendwo mal gesehen, Eigelb sollen die schlürfen.
Und ich denke immer, sie brauchen nur Milch.
Ist auch falsch. Wahrscheinlich wollen die einfach ein Steak.
Ja, die, absolut.
Aber was macht die denn in der Natur? Da können sie auch nicht einfach einen Pfund gehacktes essen.
Ja, die holen sich halt irgendwelche Maden, Würmer, Maden und sowas.
Okay, okay,
klar.
Okay, verstehe.
Ja, also mit dem Ei liegst du aber, glaube ich, auch ganz gut.
Okay.
Der Waldorfschüler natürlich füttern. Was für ein Schwachsinn, reine Fleischfresser, Obst schadet. Die Anweisung lautete, Rührei und gehacktes kochen.
Alter.
Schon die erste Portion gehacktes verputzte er in einer super Geschwindigkeit.
Ist das süß?
Und das als Igel.
Oh Gott, mit dieser kleinen Schnauze da.
Ja, ohne zu wissen, ob er ein Igel oder eine Igelin ist, nannten wir ihn Kurt. Hm. Er überstand die Nacht in seiner Kiste und am Morgen verputzte er das nächste Gehackte. Fred, unser Hund, beäugte den Igel und wurde eifersüchtig, da sein Hundefutter anscheinend nicht annähernd so lecker ist wie gekochtes Hack. Aber er sah ein, dass er keine Chance auf Gejammer hatte. Wir brachten den Igel zur ersten Untersuchung zu einer Frau vom NABU. Sie verpflegte mit ihrem Mann im Keller 15 Igel, die alle draußen nicht klargekommen waren. Sie klebte einen Aufkleber auf unsere Kiste mit der Nummer 62. Kurt war der 62. Igel, der in die Statistik gefunden im Winter Berlin-Brandenburg 2023 einging. Dann nahm sie Kurt aus der Kiste und setzte ihn auf die Waage. 275 Gramm wog er. Oh je, sagte sie, er braucht mindestens 600 Gramm, um in den Winterschlaf zu gehen.
Warte nochmal, wie viel Gramm?
275.
Und der braucht?
600.
Oh nein, das ist ja weniger als die Hälfte.
Dann bemerkte sie, dass Kurt ein Auge verloren hatte und eine Wunde unter dem Kinn hatte.
Nein.
Der muss zum Arzt, sagte sie, und erklärte, dass Krähen schwache Igel angreifen.
Scheiße.
Ich stand rum in diesem Keller und wunderte mich über ein dauerndes Husten. Sie erklärte, dass ihre Igel alle Husten hätten.
Gott.
Es klang lustig, aber natürlich auch besorgniserregend. Ja. Ich gab zu bedenken, dass Kurt, der wirklich ein Kurt war, wegen seines Gewichts ja vielleicht ein Jungtier sei, Daraufhin hob sie ihn am Pelz hoch und sagte in Urberlinerisch, nee, gucken Sie mal, das ist alles nur Jacke, der ist viel zu dünn. Kurz eingesprüht und in einer Plastikobstschale ausgeschüttelt, war er 0,x auch flohfrei. Was für eine tolle und auch sehr pragmatische, ehrenamtliche Igelmutter. Am nächsten Tag waren wir beim Tierarzt. Es gibt Tierärzte, die Wildtiere unentgeltlich gegen Spende versorgen. Man nahm Kurt auf und er blieb eine Woche in der Praxis. Das Auge wurde versorgt, er bekam Antibiotika und wurde aufgepäppelt. Die Arzthelferin nahm ihn sogar am Wochenende mit nach Hause, damit er nicht allein in der Praxis ist. Als ich ihn wieder abholen durfte, saß er in einer Kinderwindel eingemuckelt.
Nein!
Sie sagte, der Kurt ist stark, er wird auch mit einem Auge durchkommen. Mit Tränen in den Augen brachte ich Kurt nach Hause und wir organisierten einen Käfig. Mhm. Eines Abends, als er wieder Rührei gegessen hatte, lag er auf dem Bauch mit ausgestreckten Armen und Beinen.
Oh,
ich weiß, süß. Voll Panik habe ich nachgelesen, was das bedeutet. Fühlt sich der Igel richtig wohl, legt er sich auf den Bauch und streckt die Arme und Beine aus.
Oh.
Aber das bedeutete auch, es war ihm zu warm und er muss nun ins Kalte.
Ach so, der schwitzte da und wollte irgendwie...
Ich weiß auch nicht genau. Er fühlt sich zwar wohl, aber wohlfühlen ist irgendwie auch wohl ein Zeichen von zu viel Wärme.
Mhm.
Wie auch immer die Connection ist. Er wurde dicker und dicker und mit 600 Gramm haben wir ihn dann ins kalte Gästezimmer gestellt. Er bekam ein richtiges Haus in seinen Käfig und Nestmaterial, zerrissene Küchenrollenblätter. Er stopfte alles in sein Haus und zwischen den Schlafphasen randalierte er gerne. Aber mit der angeordneten kleinen Futterration und Wasser schlief er dann immer länger durch. Nun wacht er langsam auf und wird agiler. Er hat wohl dann seinen Winterschlaf gemacht. Aber er darf noch nicht raus, denn erst gegen Ende April finden die Igel in der Natur Futter. Irgendwie fühlt es sich komisch an, wenn wir ihn bald wieder ziehen lassen. Aber wir sind auch stolz auf ihn, dass er so gekämpft hat und sich ein so schönes Messi-Haus eingerichtet hat. Unser Hund Fred wird ihn allerdings nicht vermissen. Also an alle da draußen, es ist gar nicht so schwer, sich um Igel zu kümmern, wenn sie im Winter Hilfe nach Rücksprache brauchen. Und wir werden im nächsten Winter ein paar Igel zu uns holen zum Überwintern. Denn die Stationen sind jeden Winter komplett voll, weil auch für den Igel das Leben in dieser Welt nicht leichter wird. Die Organisation freuen sich auf Menschen, die den Igel im Winter für 3 bis 4 Monate ein Quartier geben. Da reicht ein Keller, kalter Raum oder auch ein abgezäuntes, überdachtes Stück im Garten. Das war die Geschichte von Kurt. Liebe Grüße von Tanja Feld.
Wow. Kurt. Ich muss dir was sagen zum Auge, ne? Zum kaputten Auge.
Ja.
Denn Mareike Amersken, ne, meine die wunderbare Illustratorin, die war jetzt zuletzt in Göttingen unter anderem mit Hund angereist. Und ihr Hund ist auf dem einen Auge blind. Das ist so ein kleiner, ach Gott, ich weiß die Rasse, ich kenne mich ja null aus mit Hunden. Wunderschöner Hund mit so einer ganz schönen langen Spitze, aber ansonsten total wuschelig. So ein brauner Hund und der hat so ein paar Punkte auf der Schnauze, auf der weißen Schnauze. Und deswegen, den möchte man nur knuddeln. Und deswegen heißt der Dipper, so wie der Big Dipper, der große Wagen. Wie so ein Sternenbild hat er auf der Nase und die haben den Dipper genannt. Und
also ein Sternenbild.
Deswegen heißt der.
Okay. Und was ist der große Wagen? Warum Dipper eigentlich? Was ist das für ein Wort, Dipper?
Also der große Wagen heißt auf Englisch The Big Dipper, das Sternenbild.
Ja, weil Dipper heißt ja in irgendwas eintauchen kurz, so Dip, Dip.
Das weiß ich nicht, das müssen wir mal nachschauen.
Okay.
Aber das Sternbild, heißt, wo wir großer Wagen sagen, heißt es auf Englisch The Big Dipper. Und der, und oder, spinne ich denn jetzt?
Naja, ich glaub schon, dass du recht hast.
Gut, und der ist, wie gesagt, auf einem Auge blind. Und dann hat sie mir noch erzählt, dass seine, habe ich gesagt, was ist denn da passiert? Das ist eine Erkrankung, eine genetische Erkrankung und seine Geschwister haben das auch und er wird früher oder später komplett erblinden. Da habe ich gesagt, wie macht ein Hund das? Na, die haben schon, die sind schon ganz, ganz gut, die haben einen guten Geruchssinn und die kommen klar, man muss denen dann ein bisschen mehr helfen. Der bollert auch jetzt schon mal irgendwo gegen, weil er natürlich nicht mehr so richtig dreidimensional gucken kann.
Okay,
der vertut sich, wenn er zu schnell um die Kurve geht, sagt sie, da rumpelt er schon mal irgendwo gegen. Aber ansonsten so ein freundlicher Hund und die waren in der Hundeschule mit dem. Das heißt, der ist auch so, der ist wahnsinnig lässig, ist aber trotzdem auch gut erzogen. Also wenn sie, sonst könnten sie auch, glaube ich, nicht ihn mit auf Reisen nehmen. Das heißt, wenn sie sagt, dass er sich setzen soll oder mal bitte still sein soll. Ich habe den auch nicht bellen hören, obwohl er wohl sehr viel und gerne bellt. Aber der setzt sich dann auch hin. Und ist so
Okay, schön.
ganz, ich kann natürlich so einen Hund nicht lesen, was weiß ich denn über Hunde, aber ich würde jetzt mal sagen, ein glücklicher Hund, obwohl er nur auf einem Auge sehen kann, der wird aber auch natürlich überschüttet mit Liebe, ne? Der wird so unglaublich geliebt. Und das ist ein Showhund. Ich habe noch gesagt, wir nehmen den mit auf die Bühne, freuen sich die Kinder, aber das ist natürlich, der stiehlt einem auch die Show. Also das ist schon der Wahnsinn. Man schaut nur auf diesen Hund, weil der, und ich bin ja überhaupt kein Hundemensch, aber ich habe den auch sofort ins Herz geschlossen. Ich fand den ganz, ganz entzückend. Aber das mit dem Auge, das ist natürlich echt blöd, ne? Und bei Kurt, wie war das dann am Ende mit dem Auge? Das Auge war repariert oder war es schon?
Er kann auch ohne Auge leben. Sie haben es mit Antibiotika versorgt, irgendwie,
Okay.
also das Auge vielleicht
Denn das ist ja
ausgespült
eine
oder
andere
so.
Form, du kommunizierst ja mit einem Hund anders als mit einem Igel. Also den Hund kannst du besser beobachten und kannst auch einschätzen, wo läuft er hin und warum hat er da jetzt ein Problem. So ein Igel kommuniziert ja mit dir eigentlich gar nicht.
Nein, ein Hund ist auch kein Igel.
Ah, das ist auch ein ganz guter Satz. Sag mal.
Ja. Du, das mit dem Big Dipper ist übrigens total interessant, denn der große Wagen bei
Ja.
uns wird The Big Dipper im Englischen genannt, was übersetzt heißt die große
Stört dich
Schöpfkelle.
denn,
Weil
wenn
dieses
ich rede, während
Sternbild,
du im Internet was recherchierst?
ich brauchte nur einmal kurz Big Dipper eingeben, das ist alles. Sei doch froh, dass du
Ich
jetzt
bin sehr,
nicht
sehr froh.
so,
Ich danke dir
dass du
herzlich.
schlauer aus diesem
Ja, ich danke
Gespräch
dir von
rausgehst.
Herzen.
Ich habe nicht mehr als gemacht als
Ja,
Big
hast du
Dipper.
gut
Und
gemacht. Hast du
bups, jetzt ist
richtig
ein
gut
Satz
gemacht.
hier
Nehme ich dir
vorne.
nicht krumm.
Im englischsprachigen Raum wird das Sternbild großer Wagen häufig als Big Dipper bezeichnet, die große Schöpfkelle. Aber wie
Ach, das
interessant
ist ein
ist das?
Dipper.
Weil das Sternbild auch für die Amerikaner oder so eine Schöpfkelle ist.
Stimmt,
Und
das
für
ist nur
uns ist
für
es ein
uns ein
Wagen.
Wagen.
Für uns müsste es eigentlich heißen
Ja,
Bollerwagen.
Bollerwagen.
Das ist ja auch kein Wagen, der große Wagen macht. Eigentlich müsste es heißen der große
Ja,
Bollerwagen vom Sternbild
ja.
her. Da macht die Schöpfkelle ja fast schon mehr
Das
Sinn.
ist eine Kelle.
Ja, eine Kelle, eine Schöpfkelle. Deswegen The
Dip,
Big
und ich habe auch
Dipper.
gesagt, so ein Dip, wenn du deinen Sellerie in so einen Quark dippst. Ach
Genau, mit der
so.
Schöpfkelle nennt man wohl einen Dipper. Eine Dipper ist auch eine
Okay,
Schöpfkelle
wie
dann.
gut, dass wir
Ist
so gut
mega,
Englisch
oder?
sprechen, wir Idioten.
Ja, wie gut, dass ich einfach kurz eine
Ja, das
Sekunde das
ist.
schnell eingegeben
Und wie
habe.
gut, dass ich trotzdem was erzählen darf, während du nicht zuhörst. Ich danke dir nochmal herzlich von ganzem
Nee,
Herzen.
ich habe auch gar nicht gegoogelt, während du erzählt hast. Ich habe gegoogelt in einer Pause, als du
Ja,
nichts
das geht ja
gesagt
heute so
hattest.
schnell mit dem Internet, ne?
Eine
Eine
Sekunde.
Sekunde.
Und da ist es schnell einfach
Ich
nur
habe
Big
einmal
Dipper
geatmet,
und bups.
zack.
So, zwei kleine noch zum
Bitte?
Schluss. Einmal haben wir Tanja Brucker. Oh, ihr ging es ähnlich wie Angelika, die ja von unserer OP,
Die in der
Gehirn-OP-Geschichte.
Dusche stand, als sie das hörte und dann kurz sagte,
Ja,
mir
weil sie.
zieht es die Füße weg, die Beine.
Ja, weil sie umkippt
Ja.
bei sowas, wenn sie solche Geschichten alleine nur hört und diese Bilder vor ihr auftauchen. Tanja geht es ähnlich. Wenn man mir eine Story erzählt, darf ich mich auch nicht zu sehr reinversetzen, sonst bekomme ich auch Probleme. Ich bekomme mittlerweile schon im Vorfeld Panik, dass ich umkippen könnte, was es dann natürlich nicht besser macht. Und wenn es dann mal wieder soweit war und ich tatsächlich umgekippt bin oder auch nur fast, dann ist mir das so peinlich, sagt sie. Nein, ich ärgere mich regelrecht über mich selbst. Ich habe schließlich auch schon ein Kind zur Welt gebracht und jetzt kippe ich um, wenn diesem Kind Zähne gezogen wurden. Ich wollte als Mutter für mein Kind da sein und bin am Ende diejenige, die umsorgt werden muss. Na toll. Vielleicht weiß ja da draußen einer der Lieblinge Rat von Tanja. So.
Das sind wahrscheinlich immer so komische Filme, die man dann im Kopf hat, oder? Die kann man ja vielleicht gar nicht so gut
Ja. So.
beeinflussen.
Und dann haben wir noch Maike Zapatka aus Bad Holzhausen, Preußisch-Oldendorf. Da ist das, bei Preußisch-Oldendorf. Ich habe Ostern in Bonn verbracht. Dieses Jahr ist die Kirschblüte ja 3 Wochen früher als üblich.
Mann.
Wir beiden, naja, ich wollte ja dieses
Nicht
Jahr
hin, wir haben
unbedingt
es nicht hinbekommen.
in die legendäre
Wir sind zu
Heerstraße, wo
blöd.
diese
Wir
ganzen Bäume
sind
sind.
zu blöd.
Am Ostersonntag haben wir bei strahlendem Sonnenschein diese Blütenpracht in der Heerstraße genossen.
Oh, wie schön.
So, ich bin mit der Bahn gereist. Auf meinem Hinweg habe ich etwas wirklich Schönes erlebt. Ich hatte verschlafen und habe meinen Zug um eine Minute verpasst. Er ist mir wirklich vor der Nase weggefahren. Sehr ärgerlich, weil ich ein Superspar-Ticket gebucht hatte.
Oh
Also
nein,
Zugbindung.
eine Zugbindung.
Ja. Aber ich habe mich auf das schöne Wochenende mit meiner Freundin gefreut und wollte mir das nicht vermiesen lassen. Weil ich es nicht schaffte, die Probebahncard in meiner App anzuwenden, bin ich zum Schalter gegangen. Die Dame war super geduldig, hat mir alles erklärt und dann fragte ich sie nach meinem Ticket. Ich habe gesagt, dass das Ticket nun mal verfallen sei und ich einfach ein neues brauche. Aber sie wollte meine Ticketnummer haben. Sie hat es aufgerufen, ausgedruckt, einen Stempel draufgehauen und draufgeschrieben, Zugbindung entfällt.
Nein.
Reicht es mir und wünschte mir frohe Ostern.
Das glaube ich
Ich
nicht.
habe ihr gesagt, was für ein Schatz sie ist und mich super gefreut. So kann es auch gehen. Herzliche Grüße an alle.
Das glaube ich nicht.
Ist cool, dass sowas passiert, oder? Dass sowas passiert. Ich weiß gar nicht, ob man öfter mal kulant ist, wenn man sagt, wissen Sie was, ich habe eine Zugbindung, aber ich habe den Zug vor einer Stunde, habe ich nicht geschafft. Deswegen sitze ich jetzt in dem eine Stunde später, brauche ich ein neues Ticket oder so. Ich finde es sehr cool, dass sie da mal gesagt hat, Zugbindung
entfällt. Ist das nett.
Ja.
Oh wow.
Zum Glück ist sie da an den Schalter gegangen, ne?
Oh wow.
Okay. Leute, das waren so ein paar kleine Geschichten wieder von euch. Danke, 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 dass ihr sie geschickt habt. Das war wieder eine ganz richtig schöne Folge. Richtig, richtig, richtig schön. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ja einem anderen helfen könnte oder uns allen etwas über das Leben erzählt oder wie wir Menschen so sind, wie war der tagliebling@gmail.com. Wir hören uns dann alle am Montag wieder.
Bis dann, Kurt.
Bis dann, Debbie.